Radio Oldtimer Specials.
Wolfgang Schreier für Radio Oldtimer. Liebe Hörer, in unserer Podcast-Reihe 70 Jahre Formel 1, Formel 1 History, sind wir nun bei Michael Schumacher angelangt, beziehungsweise mittendrin. Mit Graf Trips, Rolf Stommelen, Jochen Maas, Hans-Joachim Stuck, Manfred Winkelhock, Christian Danner und noch einigen mehr hatten wir zwar viele deutsche Fahrer in der Formel 1, jedoch wir hatten noch keinen Weltmeister. Dies änderte sich 1994, als Michael Schumacher seinen ersten Titel holte und der erste deutsche Weltmeister wurde. Hören Sie nun hier den ersten Teil von Jochen von Osterus Rückblick. Viel Spaß dabei.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Oldtimer. 70 Jahre Formel 1. Wir sind nach dem tragischen Tod von Ayrton Senna in die Ära Schumacher ja nicht nur angelangt, sondern mittendrin. Die Saison 1994 hatte einschließlich des Grand Prix von San Marino mit 3 Siegen begonnen. Und dieser Schumi fügte in Monaco noch einen weiteren Erfolg von Martin Brundle mit McLaren Peugeot hinzu. Und auf den Platz 3 kam dann Ferrari-Fahrer Gerhard Berger. Auch der ehemalige Mercedes-Junior Heinz-Harald Frentzen hatte es über die Formel 3000 in die Formel 1 geschafft, im Team von Peter Sauber. Ach, ich erinnere mich noch an Haralds erstes Outing im Camel Formel 3000-Team von Eddie Jordan in Silverstone und die nachfolgenden Tests aller Formel 3000-Fahrer. Man soll's nicht glauben, Harald war auf Anhieb der Schnellste. Da blieb Eddie die Spucke weg und auch John Watson, mit dem ich beim 5 O'Clock Tea im Start- und Zielhaus von Silverstone bei der Camel-Präsentation zusammensaß, nickte beifällig. Ha, der Junge ist gut. Beim GP von Spanien, wo die Sauber C13 bereits offiziell unter dem Stern von Mercedes standen, vermasselte ein Getriebeschaden Haralds gute Vorstellung. Er war immerhin schon Fünfter in der 20. Runde gewesen. Ebenfalls ein Getriebeproblem hatte Michael Schumacher, weil sich diverse Gänge ab und zu einfach verweigerten. Mit diesen Umständen hinter Damon Hill im Williams Renault noch Zweiter zu werden, war so stark, dass Flavio Briatore ganz euphorisch ein tutto bene, einfach fantastisch, sein bestes Rennen entfuhr. Schumachers Siege vor Damon Hill auch in Montreal und Le Castellet. Hier beim GP von Frankreich war auch bei Sauber der Knoten geplatzt. Heinz Harald wurde Vierter und sein neuer Teamkollege Andrea De Cesaris, übrigens Ersatzmann für Karl Wendlinger, Sechster. Andererseits, Sauber hatte in einer ganz bösen Krise gesteckt. Nicht wegen des Wendlinger-Unfalls in Monaco, nein, sondern weil Hauptsponsor Proker vertragsbrüchig geworden war und nicht gezahlt hatte. Dadurch war der Deal mit Mercedes ziemlich auf der Kippe. Mit geschwellter Brust nahm ein Damon Hill aus Prinzessin Dianas Hand den Siegerpokal beim GP von England entgegen. Zuvor hat er stolz eine 3 Quadratmeter große Union Jack in der Auslaufrunde mitgenommen. Ein Heimsieg war seinem Vater Graham ja nie vergönnt gewesen. Michael Schumacher, mit der schwarzen Flagge zu einer Stop-and-Go-Strafe ermahnt, trat diese erst nach einem ganz langen Hickhack mit den Funktionären ein paar guten Worten von Bernie Ecclestone, allerdings mit 10 Runden Verspätung an. Benetton bekam von der FIA eine ganz saftige Geldstrafe aufgebrochen. Umgerechnet 760.000 Mark wegen Unkenntnis des Regelwerks. Briatore tobte. Dazu kommen weitere 160.000, weil Benetton in Imola die Software des Bordcomputers nicht fristgerecht, so war es Vorschrift, ausgehändigt hatte. Immerhin war Michael in England noch Zweiter geworden, musste also zur Kenntnis nehmen, für 2 Rennen gesperrt zu werden. Sein Teamgefährten Lechto hatte Briatore durch den Holländer Jos Verstappen besetzt, weil der Finne irgendwie in einem Formtief gesteckt hatte. Und just dieser Verstappen steckte in Hockenheim beim Nachtanken in einem Flammenmeer, das zum Glück schnell gelöscht werden konnte. Während Gerhard Berger in Hockenheim Ferrari einen Sieg bescherte, war für Michael in der 20. Runde des Rennens schon zu Ende. Motorschaden. In Ungarn distanzierte Michael seinen englischen Konkurrenten in Training und Rennen ganz klar. Und Verstappen kletterte sogar als Dritter aufs Podest. Jetzt war plötzlich für Briatore die Welt wieder in Ordnung. Doch dann kam der Hammer. Beim GP von Belgien, den Michael auf der Ardennenpiste ganz klar vor Damon Hill gewonnen hatte, wurde er plötzlich disqualifiziert, weil der Unterbodenschutz aus Holz, das ein sogenannter Skidblock, zu sehr abgeschliffen war und nicht mehr die geforderte Mindeststärke besaß. Dadurch siegte Damon Hill von Mika Häkkinen und Jos Verstappen. Langsam wurde es brenzlig, denn beim GP von Italien saß Michael seine erste Sperre ab. Und zwar in Monte Carlo, wo er zusammen mit RTL-Mann Willi Knupp in den Sesseln saß und das Rennen anhand der Klotze kommentierte. bitter. Denn in Monza gewann Dame Hill, der vor Spa ja noch 31 Punkte hinter Schumacher gelegen hatte. Plötzlich trennten Hill nur noch 11 Zähler von seinem deutschen Konkurrenten und in Portugal musste Schumacher ja seine zweite Sperre absetzen, wo er Hill dann erneut gewann. Schumacher, vor Hill habe ich keinen Respekt. Ich werde ihm das Interesse demonstrieren. So Michael Schumacher, gesagt, getan. Er versägte den Williams-Piloten in Training und Rennen gründlich, der aber durch seinen zweiten Platz von Mika Häkkinen seine WM-Chancen wahrte. Schumis erster Gratulant wusste schon, wie man sich durchboxt. Sein Name? Henry Maske. Eine unglückliche Boxenstrategie im verregneten Rennen Fuzuka warf Michael ab der 19. Runde hinter Hill zurück. Ja, in der 36. war er mir vorn, musste er im Gegensatz zu Hill einen weiteren Boxenstopp einlegen, sodass Hill mit 3,4 Sekunden Vorsprung gewann. Harald Frentzen konnte hier auch noch einen Punkt ergattern. Die WM-Entscheidung musste aber in Adelaide fallen. Ausgangssituation, Schumacher nur noch einen Punkt vor Hill. Etwas demotiviert geht Dame Hill in dieses Finale, weil sie Frank Williams und Patrick Head noch um die Vertragsverlängerung drückten. Für Williams ist er eben einem Nigel Mansell oder einem Alain Prost, von Senna mal ganz zu schweigen, nicht ebenbürtig genug. Wie gut dieser Mansell ist, bewies er als Williams Rückkehrer in Japan, Australien, wo er die Pole holte und nach dem Schumacher-Hill-Debakel auch gewann. Der ersten Rennhälfte machte Hill ungemein Druck auf den führenden Schumacher, dessen Benetton fürchterlich untersteuerte und der 36. Runde an der Begrenzungsmauer einschlägt. Wieder auf der Piste macht er in Turn 6 die Tür zu, als Damon innen überholen will. Der kann natürlich nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass sich sein linkes Vorderrad unter das rechte Hinterrad des Benetton schiebt und diesen mit enormer Schräglage in einen Reifenstapel schickt. Hill kann weiterfahren, Schumi nicht. Als Zuschauer war er gedanklich schon dabei, den Titel abzuhaken, als ihm die Nachricht per Funk erlöste, er sei Weltmeister. Erst später erfuhr er, dass Hill nicht nur einen Plattfuß hatte, sondern dass auch ein Dreieckslenker gebrochen war. Hill, ja, es war leider mein Fehler, so dicht hinter Michael zu bleiben, als er übers Gras wieder auf die Strecke kam. Schumacher wurde mit diesem Titelgewinn jüngster Weltmeister, übrigens ein Jahr jünger als ein Emerson Fittipaldi. Volles Haus in Hockenheim. Bei strahlendem Sonnenschein flog der Trainingsschnellste, Damon Hill, wie 6 Jahre zuvor in der Formel 3000, der zweiten Runde in der Nordkurve ab. War nicht seine Schuld, sondern ein defektes Halbwellengelenk. So feierte Michael Schumacher einen viel umjubelten Sieg vor David Coulthard und Gerhard Berger. Mit einem Sieg auf dem Hungaroring, auf dem Michael Schumacher wegen einer defekten Benzinpumpe nicht punkten konnte, brachte es dann Damon Hill wieder im WM-Geschäft. Und er bekräftigte diese Position mit einem zweiten Platz in Belgien, wo allerdings Michael vor ihm ins Ziel gekommen war. Dritter wurde Martin Brundle auf Ligier vor Heinz-Harald Frentzen, dem gerade Peter Sauber eine weitere Saison zugesichert hatte. In Monza wurde Heinz-Harald sogar Dritter, hinter Johnny Herbert und Mika Häkkinen, denn die Protagonisten fehlten. David Coulthard bis zur 13. Runde vorn, musste mit einem Radlagerschaden aufgeben. Ein missglückter Überholversuch von Damon Hill endete im Heck von Michael Schumachers Benetton und beide Ferrari fielen in Führung liegend mit Radaufhängungsschaden aus. Auch wenn ein modifizierter Williams Renault FW17 in Estoril den Ton angab und mit David Coulthard und Damon Hill die Plätze 1 und 3 belegte, konnte Michael Schumacher mit seinen 6 Punkten für den zweiten Platz ganz gut leben, denn nun lag er 17 Punkte vor seinen Kontrahenten. In der Eifel, nämlich auf dem Nürburgring, mit Bitburger Bier als Sponsor unterwegs zu sein, natürlich bei typischen Eifelwerfer, passte ganz zu dem Triumph von Michael Schumacher beim GP von Europa. Da applaudierte, man sollte es kaum glauben, auch Damon Hill, der vor einem Reifenstapel gestrandet war. Mit dem Sieg beim Pacific GP in Aida vor den Williams von David Coulthard, Damon Hill sicherte sich Michael Schumacher vorzeitig seinen zweiten Titel, den er dann mit einem Sieg beim GP von Japan noch bekräftigte. Teamgefährte Johnny Herbert, Dritter hinter Mika Häkkinen, sorgte dafür, dass Benetton in der Konstrukteurswertung vor Williams überhaupt nicht mehr eingeholt werden konnte. Beim Finale in Adelaide ging es einmal wieder drunter und drüber. Von den lediglich 8 Fahrern in Wertung lagen außer Damon Hill alle mehrere Runden zurück. Zu den 7 unfallbedingten Ausfällen zählte auch Michael Schumacher. Am schlimmsten hat es allerdings Mika Häkkinen erwischt mit einem Schädelbruch. Da Mika bei seinem Crash die Zunge verschluckt hatte, musste eilends ein Luftröhrenschritt vorgenommen werden. Michael Schumachers Schlussstatement, ha, Ich habe mit Bennett noch alles erreicht, was man erreichen kann. Mit Ferrari suche ich ab 1996 eine neue Herausforderung. Auch wenn ich mir ganz klar darüber bin, dass da noch einiges zu tun gibt. Die größte Herausforderung, liebe Hörer von Radio Oldtimer, für Ferrari mit Michael Schumacher und Eddie Irvine, waren nicht die Ex-Ferraristi Gerhard Berger, Jean Alesi. Beide waren jetzt übrigens bei Benetton Renault, sondern Williams Renault. In seiner dritten Saison für das Team wollte Damon Hill endlich Weltmeister werden. Ähnliches hatte natürlich der kanadische IndyCar-Champion und Sieger der 500 Meilen von Indianapolis 1995 Jacques Villeneuve vor. Und zwar auf Anhieb. So war es nicht verwunderlich, dass Jacques beim WM-Auftakt in Melbourne auf der Pole-Position stand. Neben ihm Damon Hill und die Ferrari in der zweiten Reihe. Jacques hätte auch gewonnen, wenn ihn nicht der Ölverlust seines V10 zu einer langsameren Gangart gezwungen hätte. So konnte Hill ihn noch überholen. Irvine Dritter, Schumi leider out. Tja, dem Ferrari F310 fehlt es einfach rundum noch von der Aerodynamik bis zur Mechanik, so der Weltmeister. Hill-Sieg auch in Argentinien vor Jean Alesi und Michael Schumacher. Williams Doppelsieg in Argentinien vor Jean Alesi und nur zwei Ferrari-Pünktchen durch Eddie Irvine. Ja, nun lagen Michaels Hoffnung auf Besserung beim GP von Europa auf dem heimischen Nürburgring. Gut aufgelegt mit einem Sprung über die elektronisch gesteuerte Eingangsschranke zur Fahrerlage, die sich natürlich nur dann öffnet, wenn sie Chipkarte richtig eingelesen hat, rettete er sich vor einer Fotografenbeute. Geduldig hatte er zuvor seinen Fans durch Gitterzaun Autogramme gegeben und dann mit einem Sprung in die Barriere, habe ich deswegen noch gute Erinnerung, weil er mir dabei nämlich beinahe in die Kamera gehüpft wäre, hat er sich vor dem Fotografen gerettet. Ich war übrigens da mit Gustav, Bruder von Ferrari, verabredet, um mir Ferrari-Unterböden samt Diffusor zeigen lassen, damit mir beim Zeichen des F310 für Rainer Schlegelmichs Buch Ferrari Formula One kein Detail entgeht. Michael wurde hinter Jacques Villeneuve Zweiter, nur 0,76 Sekunden dahinter übrigens. Dem Ferrari fehlt es leider ein wenig an der Topspeed, da war auch der Williams Renault 1,67 Sekunden schneller. Aber ansonsten konnte Michael Villeneuve ganz schön unter Druck setzen, was Niki Lauda an den Boxen sichtlich erfreute. Hill war nur Vierter geworden. Pole Position in Imola vor Hill und Villeneuve. Unser Schumi strahlte. Doch im Rennen lief Hills Renault-Motor einfach wesentlich besser, sodass Michael erneut mit einem zweiten Platz zufrieden geben musste. Gerhard Berger wurde Dritter, während Villeneuves Siegeshoffnung schon in der ersten Runde wegen eines Reifenschadens perdu waren. Auch in Monaco hatte Michael den Ferrari auf Pole-Position gestellt. Entsprechend groß war der Ansturm der Tifosi auf das kleine Fürstentum. Unfälle und Defekte en masse sorgten dafür, dass alle Williams, Ferrari und Benetton zu den insgesamt 18 Ausfällen gehörten. Es gewann Olivier Panis im Ligier vor David Coulthard im McLaren und den beiden Sauber C15 von Johnny Herbert und Heinz-Harald Frenzen. Endlich Erleichterung bei Jean Todt und seinen Ferrari-Mann. Der Michael Schumacher gewann den verregneten GP von Spanien in Barcelona vor Jean Alesi, Jacques Villeneuve und Heinz-Harald Frenzen. Im Baranello läuteten mal wieder die Kirchenglocken und in Kerpen hupte ein Autokorso überschwänglich laut vor sich hin. Während in Montreal Ferrari durch technische Defekte eliminiert wurde, feierte Williams mit Hill und Villeneuve einen souveränen Doppelsieg vor Jean Alesi. Und auch in Frankreich ging es nur um die Plätze hinter dem Williams-Duo. Denn Pole-Position-Mann Michael Schumachers Ferrari streikte bereits in der Einführungsrunde. Den Paarlauf komplettierte Benetton Renault mit den Plätzen 3 und 4 für Alesi und Gerhard Berger sowie McLaren Mercedes mit Mika Häkkinen und David Coulthard. Villeneuve vor Berger und Häkkinen in Silverstone. Einmal mehr gab es eine Ferrari-Pleite. Das Getriebe von Michaels Wagen Chassis 171 hielt gerade mal 3 Runden und im Chassis 170 von Eddie gerade mal 2 Runden mehr. In der italienischen Presse brodelte es gewaltig. In Hockenheim konnte sich Michael wenigstens die zweifelhafte Ehre des besten Nicht-Renault-Powermanns hinter Damon Hill und Jean Alesi und Jacques Villeneuve ans Revers heften. Pole-Position und Führung in Ungarn. Aber wegen eines gerissenen Gaszuges am Ende nur 9. unser Michael Schumacher. Da bei Eddie Irvine einmal mehr das Getriebe streikte, war bei Ferrari eine Krisensitzung fällig. Mit einem Sieg vor Damon Hill warte Jacques Villeneuve seine Titelchancen. Dass nur Hill oder er Weltmeister werden konnten, war jetzt schon klar. Williams hatte nämlich bislang 141 WM-Punkte verbucht, genauso viel wie Benetton, Ferrari, McLaren und Jordan zusammengenommen. Irgendwie bilden die Rennstrecke von Spa und Michael Schumacher eine wundersame Symbiose, die von Erfolg begleitet wird. Als ich am Freitag einen Unfall hatte, erinnerte ich mich, dass mir das Gleiche schon im Vorjahr passiert war, so Michael. Dann gewann ich ja vor allem Williams. Scheint wohl ein gutes Omen zu sein. Naja, es war wirklich ein gutes Omen, denn er landete seinen zweiten Ferrari-Sieg vor einem Williams, dieses Mal mit Jacques Villeneuve am Volant. Prominenz auf den Plätzen. Mika Häkkinen wurde Dritter, gefolgt von Jean Alesi, Damon Hill und Gerhard Berger. Dass Hill nach der Saison bei Williams gehen bzw. gegangen würde, hatte rechtzeitig Frenzenmanager Otwin Portlech auf den Plan geworfen. Denn nach einem 20-tägigen Verhandlungsmarathon konnte das frei werdende Cockpit mit seinem Schützling Heinz Harald besetzt werden. Noch ein Abschied. Marlboro, seit 1974 Hauptsponsor von McLaren, kündigte den Vertrag zum Jahresende. Ersatz war schnell gefunden, denn Reemtsma mit West sprang ein in der Hoffnung, jetzt mit Mercedes-Power auf der Siegerstraße angelangt zu sein. Bernie Ecclestone hatte als FIA-Vize und Foca-Chef in Personalunion ein neues Concorde-Agreement auf den Weg gebracht, das bis 2001 Planungssicherheit garantierte. Planungssicherheit auch bei Michael Schumacher, den Fiat-Konzernchef Gianni Agnelli höchstpersönlich hatte Ferrari-Chef Luca di Montezemolo ans Herz gelegt, diesen Michael längerfristig für sehr viel Geld an die Scuderia zu binden. Michael revanchierte sich vor 130.000 hingerissenen Tifosi mit einer Triumphfahrt in Monza, wo die beiden Williams-Rivalen nicht gerade gut aussahen, obwohl beide ganz vorn gestanden hatten. Jean Alesi und Mika Häkkinen komplizierten das Siegerpodest. Neuer WM-Stand, Hill 81 Punkte, Villeneuve 68 und Schumacher 49. Mit einem Sieg vor Hill und Schumacher in Portugal verkürzte Jacques Villeneuve den Vorsprung des Briten, doch da stand noch der GP von Japan aus. Und dort verlor Villeneuve in der 36. Runde ein Hinterrad. Hill siegte vor Schumacher und Häkkinen und feierte den Titel erstmal auf seine britische Art. Ich blieb erstmal im Cockpit sitzen, hab mich entspannt, ließ die Saison passieren, ja, und dann bin ich ausgestiegen. WM-Stand, Hill, Villeneuve, Schumacher, Alesi, Häkkinen, Berger und Coulthard. Tja, liebe Hörer von Radio Oldtimer, zwar sind wir in der Ära Schumacher und in der WM-Tabelle 1997 tauchte auch ein Schumacher auf, als Elfter. Doch hierbei handelt es sich nicht um den jüngeren Bruder Ralf in Diensten von Jordan. Michael, vor dem Finalrennen, dem GP von Europa Jerez, nur einen Punkt hinter dem führenden Jacques Villeneuve, bekam wegen einer nicht geratenen, sauberen Rambo-Aktion gegen den Williams-Piloten alle 78 WM-Punkte aberkannt. Das ist zwar die negative Seite der Saison 1997, jetzt aber die positive. Williams Zugang Heinz-Harald Frentzen wurde dadurch Vize-Weltmeister. Dass Damon Hill bei Arrows Yamaha unterschrieben hatte, durfte als Abstieg des Jahres bezeichnet werden. Und dass Jacques Villeneuve im Williams Renault FW19 zu den engsten Titelaspiranten zählen würde, war jedem Insider klar. Neu im Formel 1 Reifenbusiness Bridgestone mit der Zusicherung von Hiroshi Yakagusawa, dem Sportchef des japanischen Reifengiganten, zu dem auch Firestone übrigens gehört, mindestens 5 Jahre in der Formel 1 zu bleiben. Nur 20. Startplatz im Arrows Yamaha mit Bridgestone-Neues. Das ist der tiefste Fall eines amtierenden Weltmeisters beim ersten Grand Prix in der Folgesaison. Dem Hilfswagen blieb mit Elektronikproblemen schon in der Einführungsrunde stehen. Jacques Villeneuve und Heinz-Harald Frentzen, die Trainingsschnellsten, waren freilich auch nicht von Fortuna beglückt. Jacques hatte einen Unfall und Heinz-Harald, immerhin 24 Runden in Führung und in der 55. immer noch an zweiter Stelle liegend, wurde von seinen Bremsen im Stich gelassen. Großer Tag für die McLaren, Mercedes und Sponsor West. David Coulthard siegte vor Michael Schumacher und Mika Häkkinen. In Brasilien verbuchte Jacques Villeneuve seine ersten Siegerpunkte vor Gerhard Berger und Olivier Panis mit seinem Prost Mugen. Alain Prost war, wie man hier festgestellt hat, neuer Eigner der Ligier-Hinterlassenschaft und damit in die Formel 1 zurückgekehrt. Michael Schumacher war nur Fünfter. Trotz eines Startunfalls von Michael in Argentinien konnten sich die Schumachers freuen. Denn Ralf hatte mit seinem Jordan den 3. Platz belegt. Im 3. Einsatz schon auf dem Podest, da konnte man Ralf eigentlich nur gratulieren. Heinz-Harald Frentzen haderte indes immer noch mit der Williams-Technik. Nach den 3 Überseerennen führte Jacques Villeneuve vor David Coulthard, Gerhard Berger, Mika Häkkinen, Michael Schumacher, Eddie Irvine, Panis und Ralf Schumacher. Die drei folgenden Europarennen gab es den ersten Sieg von Heinz-Harald Frentzen vor Michael Schumacher und Eddie Irvine in Imola. Einen beachtlichen Sieg feierte Michael Schumacher in Monaco vor Rubens Barrichello und einem Stewart Ford von Eddie Irvine. Villeneuve erfolgt in Spanien vor Olivier Panis und Jean Alesi. Zu Hause in Kanada schlug Jacques Villeneuve erneut zu, vor dem überraschend schnellen Olivier Panis, wobei die Bridgestone-Reifen ein wenig dazu beigetragen hatten. Jean Alesi und Michael Schumacher fanden sich auf den nächsten Plätzen wieder. Und dann, ehe es wieder nach Europa ging, führte Michael mit 37 Punkten vor Jacques Villeneuve mit 30, Olivier Panis 15, Eddie Irvine 14 und den punktgleichen Heinz-Harald Frentzen und Jean Alesi. Noch etwas abgeschlagen, aber in den Top 10 David Coulthard, Gerhard Berger und Mika Häkkinen. Mit einem Sieg in Frankreich vor Heinz-Harald Frentzen baute Michael Schumacher seine Führung aus. Jacques Villeneuve war nur Vierter geworden. Bis zur 37. Runde führte Michael Schumacher in Silverstone, als ein Radlager brach. Da Heinz-Harald Frentzen in einen Startunfall verwickelt war und Mika Häkkinen in Führung liegend einen Motorschaden erlitt, war plötzlich der Weg frei für Jacques Villeneuve. Mit auf dem Podest Jean Alesi und statt Gerhard Berger dessen junger Landsmann Alexander Watts. Gerhard kämpfte immer noch mit den Nachwirkungen einer Kieferhöhlenentzündung und sein Ersatzjüngling heizte Jean Alesi ganz schön ein, wie der Franzose anerkennen musste. Ralf Schumacher holte 2 und Damon Hill 1 Punkt.
Vielen Dank, Jochen von Osterroth, für Teil 1 der Michael Schumacher-Ära. Und Sie, liebe Hörer, dürfen gespannt sein auf Teil 2, den Sie in den nächsten Wochen hören werden. Bis dann.
Die komplette Sendung kann man natürlich auch downloaden und nachhören unter radio-oldtimer.com unter verpasste Sendung und Formel 1 History.
Radio Oldtimer.